Über eure Lippen komme ein gutes Wort, das den, der es braucht, stärkt. Und diese Stärke können wir auch mal ganz wörtlich nehmen. Also kleine Szene. Eine Frau hatte da in einer Woche 2 Strafmandate von der Polizei weggefangen, war ja furchtbar peinlich. Und sie hat sich selbst schon die zerstörerischsten Kommentare gegeben. Aber zu allem Unheil hatte der Mann angefangen, ein Buchhaltungsprogramm auf den Computer zu installieren und wollte auch alle Ausgaben und Einnahmen in der Familie dann eintippen. Und was sollte sie machen? Sie konnte jetzt nicht die Beinrechnung verschwinden lassen und eine Marktrechnung dann dazulegen, handschriftlich, so viel Petersilie und Salat konnte sie gar nicht gekauft haben, wie die Polizei abgeknüpft hat. Also hat sie dann mit viel Herzklopfen dann so unter die ganzen Stapel Quittungen dann auch diese beiden Dinge gelegt und hantierte dann nervös in der Küche rum und auf einmal hört sie, wie ihr Schatz so mit einem Schalk in der Stimme ruft, du Schatz, worunter soll ich das buchen, unter Weiterbildung oder unter Spenden? Und weil er selbst einfach damit so locker umgegangen ist, ja, dann ist sie ins Wohnzimmer gerannt, er ist aufgestanden vom Computer, beide haben gelacht, sie hatte Tränen in den Augen. Und auf einmal konnte sie wieder Ja zu sich sagen, weil ihr Mann Ja zu ihr gesagt hat. Also um diesen Vorgang geht's. Über eure Lippen komme ein Wort, das den, der es hört, stärkt. Ein gutes Wort. Ich war mit der Jugendgruppe Skifahren. Wir hatten uns von Bekannten so einen VW-Kleinbus ausgeliehen. Und als wir uns dann abends wieder auf dem Parkplatz trafen, hatte ich gemerkt, mein Rucksack hatte ein Loch und der Schlüssel war weg. Dann haben wir versucht, da zu suchen, aber so ein Schneegebiet, das ist sinnlos. Jedenfalls habe ich meinen Kopf unter den Arm genommen und dann dort bei dem Besitzer angerufen. Und dann sagte er, gut, dann schicke ich Ihnen morgen den Ersatzschlüssel. Nichts weiter. Also eine ganz pragmatische Lösung. Gut, er hätte auch nichts Schlimmeres sagen können, als ich mich schon selber gesagt hätte. Ja. Das wirkt so befreiend in der Situation. Ja. Ganz pragmatisch, wie löst er das Problem? Punkt. Und das finde ich auch eine Form, ja, das ist Barmherzigkeit. Liebe angesichts der Fehler des Geliebten. Es hat so ein Wort Karriere gemacht, das Wort Mobbing. Also vor 30 Jahren kannte ich das noch gar nicht. Und Mobbing heißt ja genau, ich mache das Negative, ich mache die Fehler des anderen zum Thema. Und dass das so ein großes Klimaproblem in vielen Betrieben und manchmal auch so in Siedlungen geworden ist, deutet ja wirklich darauf hin, dass es fast so eine Epidemie geworden ist. Nur die Frage ist, wer muss mobben? Also wer ist gleichsam darauf zwanghaft angewiesen zu mobben? Und wenn man da mal genau hinschaut und sich die Fälle mal schildern lässt, dann wird deutlich, diejenigen, die zwanghaft mobben müssen, sind oft solche Leute mit einem geringen Selbstwertgefühl. Und deshalb greifen sie gleichsam suchtartig nach jeder Gelegenheit, wo der andere mal schlechter ist als sie. Und weil sie auf den runterschauen können, nach dem Motto, so etwas könnte mir nie passieren, fühlen sie sich ein bisschen besser. Aber es hält ja nicht lange an. Das ist wie bei 2 schlechten Schwimmern, die aufeinander zuschwimmen und schon Wasser geschluckt haben. Wenn der eine den anderen runterdrückt, dann guckt er ein bisschen mehr aus dem Wasser, geht es ihm gut. Aber allzu lange sollte er das nicht machen, sonst ist der andere ganz weg. Ne? Aber das ist genau das Problem, Mobbing. Pater kennt ihr nicht? Der Gründer der Schönstattbewegung hat er dann 1926 eine eigene Schwesterngemeinschaft gegründet. Aber in der Zeit vorher war er öfters eingeladen, so zu Einkehrtagen oder zu Beichtzeiten in verschiedenen Frauenklöstern. Und er meinte, das Hauptproblem in vielen Frauenklöstern sei Neid und Eifersucht. Klar, dann kamen die zerknirscht und haben dann das bekannt als Sünde und versucht, das zu unterdrücken. Nur ihm als Psychologen war klar, das Problem ist Minderwertigkeitsgefühl. Also wenn ich selbst nicht Freude an mir habe, dann beneide ich jeden, der irgendetwas besser kann als ich. Wenn ich mich selber für nicht liebenswert halte und 2 Schwestern lächeln sich an oder lachen miteinander, dann bin ich eifersüchtig auf die beiden oder auf eine von den beiden, denn mit mir lacht ja niemand. Und so Pater kennt er nicht dann deutlich, auch gemacht hat. Tatsächlich in vielen Klöstern ist die Art, wie dort Demut vermittelt worden ist und wie zur Demut erzogen worden ist, keine Demutserziehung, sondern da hat man nur Minderwertigkeitsgefühle großgezüchtet. Wer von Ihnen mal so den Film Die Nonne, Geschichte einer Nonne gesehen hat, ja, die begabte Tochter eines Arztes soll Medizin studieren und dann kriegt sie vor der Prüfung von der Oberin gesagt, sie soll sich dort dümmer stellen als die andere, die sich schwerer tut. Und das versucht sie erst anfangs und dann bohrt der Professor und dann sprudelt es aus ihr raus und sie kriegt der eins, die andere ist durchgefallen. Und weil sie eben nicht demütig war, musste dann zur Strafe in die Waschküche. Also diese Art von Demutserziehung ist ja auch eine Form von Perversion. Und deshalb war es Pater Kente nicht so wichtig, dass er sagte, Demutserziehung bedeutet nicht eben hinführen zum Minderwertigkeitsgefühl, sondern Demutserziehung heißt, dass ich losgelöst von Gott mich als ja, letzten Dreck empfinde, aber in Verbindung mit Gott unwahrscheinlich wertvoll. Und er hat auch davor gewarnt, dass die Schönstädter die Nachfolge Christi lesen und befolgen, weil da noch mit diesem Knüppel immer dann Demutserziehung so auf die brutale Art und Weise vermittelt worden ist. Er meinte, der Mensch hat heute so viele Erfahrungen, dass er nichts ist, dann kann man nicht auch noch drauf rumknüppeln. Wenn einer so urwüchsig vital im Boden ist, dann kann man ruhig mal an den Ästen ein bisschen rumschnippeln. Aber wenn einer kaum Wurzeln hat und man schnippelt rum, dann geht er ganz ein. Also Pater Kente nicht, der selber 3 Jahre in Dachau war und erlebt hat, wie das ganze System darauf abzielte, erst die Würde zu rauben, die Persönlichkeit zu zerbrechen und dann ist auch der innere Mensch zerbrochen. Er sagte, das ist ja nur der Gipfel dieser Mentalität. Wir leben in einer sehr komplizierten Welt, die sich nicht so einfach steuern lässt und erleben ständig Ohnmachtserlebnisse. Und deshalb brauchen wir sozusagen als Gegengewicht diese Überzeugung doch in Verbindung mit Gott, Gott, der mich geliebt, Gott, der mich gewollt hat, der mich so geschaffen hat, deshalb kann ich mich wertvoll fühlen. Und Pater Kente nicht sagt, das habe ich nicht irgendwo mir selbst ersonnen oder aufgrund meiner psychologischen Beobachtungen geschlussfolgert, sondern der beste biblische Befund, den kann man im Magnificat nachlesen, da heißt es, Gott hat geschaut auf die Niedrigkeit seiner Magd. Und der nächste Satz lautet, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Also wenn man diesen Satz auf sich wirken lässt, dann müsste man sagen, die Gottesmutter ist arrogant oder überheblich oder eitel. Aber ist sie nicht. Oder bei Paulus im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel zählt Paulus so die Ostererzählungen auf, die Ostererscheinungen auf und dann sagt er, zuletzt erschien auch mir der Missgeburt, denn ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Kirche Gottes verfolgt. Und dann kommt das Überraschende, doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln ist an mir nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht. Jetzt merkt er, es ist übers Ziel hinausgeschossen, dann korrigiert er sich, nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Also das sozusagen in einem Durchlauf, Missgeburt, doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Also stellen wir uns das nur mal vor, wäre ja auch denkbar gewesen, Saulus erlebt vor Damaskus das Gotteserlebnis, ihm wird bewusst, das, was ich gemacht habe, eben Christen ermordet, was er mit gutem Gewissen gemacht hat als Fanatiker, das ist ja ganz schlimm. Und er hätte sich für den Rest seines Lebens in eine Höhle zurückgezogen, sich nur noch geschämt. Wie konnte ich nur? Ach, hätte ich doch, ach, wäre ich doch. Ja. Wäre ja auch denkbar gewesen. Aber er bleibt eben nicht dabei stecken, zu erschrecken, was er dort angestellt hat. Sondern danach kommt immer wieder neu das Staunen, dieser Gott muss ganz schön blöd sein, dass er ausgerechnet mich erwählt, aber ich genieße es. Ja. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Unser gnädiges Handeln ist an mir nicht ohne Wirkung geblieben. Also weil Gott zu ihm Ja sagt, kann er auch wieder Ja zu sich sagen. Um diesen Vorgang geht es. Und mir fällt halt auf, dieses Nörgeln an sich selbst ist auch eine Form von Selbstsabotage und ist keine Demutsübung. Also wie vielen Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, muss ich immer wieder sagen, schreiben Sie doch jeden Abend mal auf, was Ihnen gelungen ist, dass langsam mal Ihr Selbstwertgefühl wieder aus dem Minusbereich rauskommt. Eine Schriftstellerin, mir fällt jetzt der Name nicht ein, die bekannt war für ihre gesellschaftskritischen Bücher, hat einen Liebesroman geschrieben und sie wurde dann im Interview gefragt, das passt doch gar nicht zu ihr, so einen kitschigen, unpolitischen, nicht gesellschaftskritischen Roman, man sei doch ganz anderes aus ihrer Feder gewohnt. Da meinte sie, ja, irgendwie hatte ich das satt. Denn letzten Endes, wir sind ohnmächtig gegenüber den Problemen, die in der Welt sind. Und die einzige Möglichkeit, dass der Einzelne sich wertvoll und nicht austauschbar erlebt, ist in der Liebe.